Epilog. Nathaniel Dickstein gab seine Arbeit im Mossad auf und sein Name wurde zur Legende. Er heiratete Susa und nahm sie mit in seinen Kibbutz, wo sie tagsüber Trauben anbauten und sich die halbe Nacht hindurch liebten. In seiner Freizeit organisierte er einen politischen Feldzug, um eine Veränderung der Gesetze durchzusetzen, sodass seine Kinder als Juden eingestuft werden konnten. Das Fernziel war, überhaupt alle Klassifikationen abzuschaffen. Es dauerte noch etwas, bis sie Kinder hatten. Susa war noch jung. Doch ihre Verbrennungen halten nie völlig aus. Im Bett sagte sie manchmal, »Meine Beine sind schrecklich.« Und er küsste ihre Knie und entgegnete, »Sie sind wunderschön. Sie haben mir das gerettet.« Als der Yom Kippur-Krieg die israelischen Streitkräfte überraschte, wurde Pierre Borg für den Mangel an Geheimdienstinformationen verantwortlich gemacht und er trat zurück. Die Wahrheit war komplizierter. In Wirklichkeit war ein russischer Geheimdienstoffizier namens David Rostov dafür verantwortlich. Ein altwirkender Mann, der eine Halsstütze tragen musste. Er war nach Kairo gereist, hatte alle Ereignisse des Jahres 1968 erforscht und war zu dem Schluss gekommen, dass Kavash ein Doppelagent sein musste. Statt Kavash wegen Spionage hängen zu lassen, hatte Rostov den Ägyptern geraten, ihn mit falschen Informationen zu füttern, die Kavash an Pierre Borg weitergab. Das Ergebnis war, dass Dickstein für die Dauer des Krieges Borgs Posten übernahm. Am 8. Oktober 1973 nahm er an einer Krisensitzung des Kabinetts teil. Nach 3 Kriegstagen war die Lage der Israelis ernst. Die Ägypter hatten die Israelis unter schweren Verlusten auf die Sinai-Halbinsel zurückgetrieben. An den Golanhöhen drängten die Syrer vor, wobei die Israelis ebenfalls schwere Verluste erlitten. Dem Kabinett war vorgeschlagen worden, Atombomben auf Kairo und Damaskus abzuwerfen. Keinem Minister gefiel diese Idee, aber die Lage war verzweifelt und die Amerikaner ließen sich Zeit mit dem Abflug ihrer Waffentransporte, durch die das Blatt noch gewendet werden konnte. Die Sitzungsteilnehmer hatten sich beinahe darauf geeinigt, Atomwaffen zu verwenden, als Dickstein seinen einzigen Diskussionsbeitrag lieferte. »Natürlich könnten wir den Amerikanern sagen, dass wir vorhaben, diese Bomben abzuwerfen, wenn sie nicht sofort ihre Transportflugzeuge in Bewegung setzen.« Und genau das tat man auch. Die Waffentransporte wendeten das Blatt. Und später fand eine ähnliche Krisensitzung in Kairo statt. Wieder war niemand für einen Atomkrieg im Nahen Osten. Wieder begannen die am Tisch versammelten Politiker, einander zu überzeugen, dass es keine Alternative gab, und wieder wurde der Plan durch einen unerwarteten Beitrag zunichte gemacht. Diesmal war es das Militär, das einschritt. Es hatte seine nukleare Streitmacht für den Fall einer positiven Entscheidung überprüfen lassen. Man hatte entdeckt, dass alles Plutonium in den Bomben entfernt und durch Eisenspäne ersetzt worden war. Es wurde vermutet, dass die Russen dafür verantwortlich waren, genauso wie sie den Atomreaktor in Katara auf rätselhafte Weise funktionsunfähig gemacht hatten, bevor sie im Jahre 1972 aus Ägypten ausgewiesen wurden. In jener Nacht unterhielt sich ein Präsident 5 Minuten lang mit seiner Frau, bevor er in seinem Sessel einschlief. »Es ist alles vorbei«, sagte er. »Israel hat gewonnen. Für immer. Es hat die Bombe und wir nicht. Diese Tatsache wird den Lauf der Geschichte in unserem Gebiet für den Rest des Jahrhunderts bestimmen.« »Was ist mit den palästinensischen Flüchtlingen?«, fragte seine Frau. Der Präsident zuckte die Achseln. »Ich erinnere mich an einen Artikel in der Londoner Times vor vielleicht 5 Jahren. Daran stand, dass die Free Wales Army in einer Polizeiwache von Cardiff eine Bombe versteckt hatte. Hast du eine Ahnung, vor wie langer Zeit die Waliser von den Angelsachsen unterworfen wurden?« »Nicht die geringste.« »Ich auch nicht. Aber es muss mehr als 1000 Jahre her sein, da die Normannen die Angelsachsen vor 900 Jahren besiegten.« 1000 Jahre. Und sie legen immer noch Bomben in Polizeiwachen. Die Palästinenser werden wie die Waliser sein. Sie können 1000 Jahre lang in Israel Bomben legen, aber sie werden nie gewinnen. Franz Albrecht Petler starb im Jahre 1974. Es war ein friedlicher Tod. Er hatte erraten, was mit dem Uran geschehen war. Zu Beginn des Jahres 1969 hatte seine Firma einen Scheck über 2 Millionen Dollar, unterzeichnet von A. Papagopoulos, mit einer Erklärung für verlorene Fracht von Seville Shipping erhalten. Am nächsten Tag war ein Vertreter der israelischen Armee eingetroffen und hatte die Bezahlung für die erste Lieferung von Reinigungsmaterialien überbracht. Beim Hinausgehen hatte er gesagt: Was Ihre verlorene Fracht betrifft, würden wir uns freuen, wenn Sie keine weiteren Nachforschungen anstellten. Petler war ein Licht aufgegangen. Und wenn Euratom mir Fragen stellt? Sagen Sie die Wahrheit. Ihre Fracht ging verloren, und als Sie versuchten, Erkundigungen einzuziehen, merkten Sie, dass Seville Shipping sein Geschäft aufgegeben hatte. Genau das hatte Petler gegenüber Euratom erklärt. Man schickte ihm einen Ermittler und er wiederholte seine Geschichte. Am Ende fragte Petler: Ich nehme an, dass die Sache viel Staub aufwirbeln wird. Das bezweifle ich, meinte der Ermittler. Das würde ein schlechtes Licht auf uns werfen. Am Yom Kippur des Jahres 1974 setzten bei Susa die Wehen ein. Wie es der Sitte dieses Kibbuz entsprach, wurde das Baby von seinem Vater zur Welt gebracht, während eine Hebamme dabei stand, um Rat und Ermutigung zu spenden. Dickstein band die Nabelschnur an 2 Stellen ab, durchschnitt sie und legte das Baby dann, wieder wie es hierzulande Brauch war, in die Arme der Mutter. »Ist alles in Ordnung?«, fragte sie. »Vollkommen«, sagte die Hebamme. »Was ist es?« »Oh Gott«, stöhnte Dickstein. »Ich habe gar nicht hingesehen. Es ist ein Junge.« Ein wenig später fragte Susa: »Wie wollen wir ihn nennen? Nathaniel?« »Ich möchte ihn Tofik nennen.« »Tofik? Ist das nicht ein arabischer Name? Warum?« »Tja, das ist eine lange Geschichte.«
Sie hörten Dreifach von Ken Follett, gelesen von Volker Lechtenbrink. Eine Produktion von Lübbe Audio 2008.